Alex, das war wirklich wieder mal eine extrem spannende Woche, oder? Wir waren unterwegs.
Wir waren jetzt insgesamt 2 Wochen hintereinander mehr oder weniger unterwegs, waren natürlich auch hier in Berlin.
Klar.
Aber wir hatten es ja jetzt schon in der Woche davor angekündigt, dass wir einen etwas größeren Trip diese Woche gemacht haben.
Genau, wir waren in Lübeck. Also wir sind von Berlin nach Lübeck gefahren mit dem Auto, haben uns da am Flughafen das gerade in Einrichtung befindliche Remote Control Tower Center angeschaut. Die bauen einen neuen Tower und unten drunter interessanterweise ein Remote Tower, von dem sie auch dann ihren Tower quasi remote kontrollen.
Genau.
Ja. Also zum einen, also hört sich jetzt komisch an, ne? Aber zum einen ganz einfach, falls der oben ausfällt, hat man was. Und zum anderen soll es aber ein Tower Center werden.
Ja, ja.
Das ist super spannend. Also es soll nicht nur der Flughafen Lübeck von da kontrolliert werden, sondern eben auch die An- und Abflüge eben an anderen Flughäfen genannt wurden, Sylt oder auch zum Beispiel
Heringsdorf. Bevor du jetzt hier aber einen Deep Dive machst, würde ich sagen, wollen wir erstmal ganz kurz die gesamte Reise umreißen?
Ach ja,
oder?
Stimmt. Ach, ich war schon wieder so tief drin. Tut mir leid. Ich weiß auch gar nicht, ob wir dazu so viel schon erzählen sollten, denn irgendwie, das kommt ja auch nochmal alles als Video.
Ja.
Und als Artikel natürlich.
Genau, und als Artikel auch noch und das auch sehr zeitnah. Also da seid auf jeden Fall gespannt und haltet immer mal ein Auge offen.
Ja, okay, also sagen wir jetzt nicht weiter was zu Lübeck, erzählen wir lieber noch mal ein bisschen was zu Hamburg, denn da sind wir dann weitergefahren, ne?
Genau.
Also von Lübeck nach Hamburg weiter.
Haben dann die Nacht dort verbracht.
Ja, aber also in getrennten Zimmern.
Ja. Wir haben quasi Kopf an Kopf geschlafen. Wir hatten
ist das
die
so?
Zimmer direkt nebeneinander und
Du warst ja in meinem kurz drin, ne?
Ja.
Und da waren die Betten quasi.
Deins war spiegelverkehrt, genau.
Ah, okay. Ach, na, deswegen habe ich so gut geschlafen.
Genau, deswegen habe ich so schlecht geschlafen.
Oh. Hast du mich schnarchen gehört, ja?
Ja, ich glaube, ich habe deinen Wecker gehört.
Mein Wecker? Ja, das kann sein, ja. Das kann sein, ja.
Und bin panisch aufgewacht und habe dann auf die Uhr geguckt und dachte, ich habe ja noch 3 Stunden.
Ja, da siehst du, ich bin halt Frühaufsteher. Ja. Das liegt mir einfach so in den Genen. Ich bräuchte den Wecker gar nicht.
Ja.
Ist natürlich nur Blödsinn. Ich bin extremer Spätaufsteher und ich brauche natürlich den Wecker und der muss ganz, 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 ganz laut sein. Ja, aber in Hamburg, was haben wir da gemacht?
Genau, wir hatten ja als Auslöser die Einladung von Etihad Airways. Wir hatten ja ihren ersten Airbus A23LR übernommen und daraufhin haben wir dann gesagt, die haben ihn in Finkenwerder bei Hamburg übernommen, wo ja ein großer Airbus-Standort ist. Wahrscheinlich wird den jeder hier in Deutschland kennen. Genau, und wir hatten halt gesagt, dann lass uns doch gucken, was wir eben noch zusätzlich machen können, wenn wir sowieso schon in Norddeutschland unterwegs sind, dann eben den Stopp in Lübeck den Tag davor und dann waren wir auch noch am Morgen, bevor wir dann zu Airbus weitergefahren sind, dann am Flughafen, haben da auch noch ein sehr spannendes Interview geführt. Ja,
Flughafen Hamburg.
Genau. Und
Hamburg hat ja 2 Flughäfen und die meisten wissen das gar nicht.
Stimmt.
Oder die kommen gar nicht drauf, ne? Aber Airbus ist ja im Wesentlichen auch in Hamburg, zwar südlich der Elbe, aber eben Hamburg und die haben auch einen großen Flughafen.
Ja.
Und gibt Fuhlsbüttel und es gibt Finkenwerder. Ja. Und wir waren aber morgens erstmal in Fuhlsbüttel.
Genau, also bei dem ganz klassischen Flughafen, den die meisten Passagiere auch tagtäglich dann zu Gesicht bekommen.
Genau.
Und wir hatten aber über ein Thema gesprochen, was da mit dem Flughafen zu tun hat, aber was überhaupt nicht auf dem Flughafen in Hamburg stattfindet.
Naja, also der Flughafen in Hamburg ist ja durchaus ein Stadtflughafen, ne?
Ja.
Also beide eigentlich.
Ja.
Also ich rede jetzt aber über den ganz normalen Passagierflughafen. Ne? Und da gab es also vor vielen, vielen, vielen Jahren mal die Überlegung, ob man den nicht vielleicht ein bisschen weiter rauszieht. Und da ist die Wahl auf Kaltenkirchen gefallen. Ne? Das ist im Norden der Stadt.
Kenne ich sehr gut. Da habe ich mal in der Nähe mal einen Teil meiner Ausbildung absolvieren müssen damals.
Wirklich, ja. Ich war da noch nie. Also eigentlich war ja der Plan, dass wir dahin fahren.
Ja, genau.
Also, ich erzähle auch warum. Weil nämlich dieses Gelände wurde damals schon für den Flughafen gekauft. Das gehört der Flughafengesellschaft.
Genau, und sie haben es praktischerweise behalten.
Sie haben das praktischerweise behalten, denn jetzt, wo man Erneuerbaren oder wo man Strom aus erneuerbaren Energien braucht, ist das ein hervorragendes Areal, um Windkrafträder hinzubauen. So, und darüber haben wir uns unterhalten mit dem Projektverantwortlichen. Wird ein tolles Interview, kommt jetzt die Tage auch auf airlines.de.
Ja.
Also wer sich da interessiert, der Flughafen wird quasi Betreiber. Ja, also insofern auch ein bisschen besonders, ne? Also für alle, die sich da ein bisschen mit auskennen, ist gar nicht so einfach.
Ja.
So, aber das macht der Flughafen und spannende Sache, haben wir schönes Interview geführt mit Blick auf die Besucherterrasse und so weiter, ne? Oben beim Mövenpick, wer das kennt.
Und dann haben wir uns ins Auto gesetzt und sind dann eben nach Finkenwerder gedüst, was ja nur vielleicht ein paar Kilometer Luftlinie tatsächlich ist. Es war eine ziemlich lange Autofahrt durch den
Elbtunnel. Wir sind, glaube ich, wirklich länger Vom Flughafen Hamburg zum Flughafen Hamburg 2 oder vom Flughafen Hamburg Nord zum Flughafen Hamburg Süd sind wir länger gefahren als von Lübeck nach Hamburg.
Das stimmt, ja.
Das muss man so sagen. Ja. Weil man muss halt unten durch den Elbtunnel und da wird, ich weiß nicht, ey, da wird bestimmt schon 10 Jahre
ja, gebaut. Ja, also oder? Ich war früher ja beruflich, also das ist schon viele, viele Jahre her, früher beruflich da häufig in der Gegend unterwegs und das sah schon immer so aus. Also ich kenn's gar nicht
anders. Alter, war da ein Stau. Ja. Unglaublich. Also wenn ich da jedes Mal hin, also wenn ich da jedes Mal durchfahren müsste, durch das Nadelöhr, ey.
Das wäre doch ideal für Flugtaxis.
Das wäre natürlich, also Hamburg hat ja sogar diesen U-Space, ne?
Ja.
Wo also Flugtaxi-Dienste schon mal getestet werden können, ist auf alle Fälle ein Einsatzzweck. Und die Airbus-Mitarbeiter, die haben ja sogar ein Schiff, ne? Also die können vom Hamburger Hafen, also vom Norden sozusagen rüberfahren auf die andere Seite und dann sind die auf dem Werksgelände. Macht, also wenn man weiß, wie lange man durchaus durch den Tunnel fahren kann, macht Sinn.
Absolut. Bin dort angekommen, alles gut. Hatten ja zum Glück ausreichend Zeit gehabt und hatten uns schon mal das einmal sowas. Also du bist ja ein alter Hase. Hasse ist ein alter Hase, wenn es um einen Airbus in Finkenwerder geht. Für mich war es tatsächlich das erste Mal, dass ich direkt auch auf dem Gelände dort war und war natürlich dann dadurch schon ein Riesenhighlight. Und natürlich dann auch noch zusätzlich dann, wenn eine Fluggesellschaft ein erstes Flugzeug bestimmten Typs dann in Empfang nimmt, dann ist das natürlich auch nochmal mit einer Riesenzeremonie verbunden. Das war natürlich sehr spannend zu beobachten, natürlich auch mit den klassischen,
Devotionalien, die überreicht
wurden. Ja, so genau. Ja.
Ist immer eine Show.
Ja, genau. Ja.
Also man darf das, glaube ich, auch nicht zu ernst nehmen.
Ja.
Ne? Alle erzählen sich, wie lieb sie sich haben, wie toll das alles ist.
Ja.
Ist nichtsdestotrotz immer wieder eine tolle Veranstaltung.
Genau.
Und diesmal gab es sogar Neuigkeiten, ne? Denn Etihad hat als wir uns vorbereitet haben,
waren
es immer nur 20,
20
Airbus A321LR, also diese neuen Langstreckenflugzeuge, die ein bisschen kleiner sind, die ja dann auch nach Düsseldorf zum Beispiel kommen sollen oder auch nach Zürich.
Ja.
Und plötzlich waren es dann 30, dann habe ich gefragt, sind es denn?
Es herrschte große Verwirrung.
Dann wurde ich so ein bisschen abgekanzelt, ne, muss man schon sagen, vom Etihad-CEO, so, also wo ich dann so meine Infos her hätte und so weiter. Aber also ich habe danach auch nochmal alle gefragt und irgendwie niemand wusste das. Ja, ne?
Dann wurde sich nochmal kurz verständigt und dann haben gesagt, nee, es sind 30.
Ja. Ey, ich sag dir, das war der teuerste Versprecher ever, weil eigentlich waren das nur 20.
Ja.
Dann saß der aber, da hat 30 gesagt.
Ja.
Und jetzt müssen sie einfach nochmal 10 mehr nehmen.
Und Herr Saint-Exupéry war ja auch im Publikum, der wird gleich eine Nachricht geschickt haben und gesagt haben, wir machen mal den Vertrag fertig.
Ja, du musst jetzt erzählen, wer das ist.
Genau, das ist der Chef von der Commercial-Sparte, also die Sparte von Airbus, die sich halt um den kommerziellen Luftfahrt-Teil halt kümmert.
Wo der große Prinz quasi.
Genau, und wo dann eben ein A23er dann natürlich dazugehört.
Ja, nee, sorry, keine Witze mit Namen.
Nein.
Ich weiß gar nicht, aber hat er eigentlich was zu tun mit dem Berühmten?
Das ist eine gute Frage.
Müsste man mal fragen, ne?
Müsste man mal rausbekommen.
Ja, also wenn jetzt jemand von Airbus zuhört, wie ist das mit dem Chef?
Genau.
Ja, ist der verwandt mit dem, der den kleinen Prinz geschrieben hat? Wäre mal interessant.
Ja.
Ne? Wäre interessant zu wissen. Finden wir raus, ne? Also wir sind da ganz hart, ne, am Nachrecherchieren.
Nicht sagen nachrecherchieren, ganz falsches Wort.
Falsch.
Ja. Nachrecherchieren macht man nicht.
Macht man nicht.
Muss ich mir auch immer wieder sagen, wenn ich das irgendwie auch nur denke, dieses Wort, denn das gibt's nicht.
Wir werden das investigativ recherchieren, nachfassen.
Und wenn es um Aussprachen oder so geht, da bleibt in den nächsten Wochen auf jeden Fall auf eine ganz spezielle Podcast-Folge gespannt.
Ja, genau.
Da haben wir was vor.
Ja, wir können ja vielleicht schon mal spoilern, ne? Also ich gehe demnächst in Urlaub, wir wollen aber weiterhin die Podcasts machen und dann nehmen wir jetzt schon mal ein paar auf mit so generellen Themen. Ja, und eins davon ist, wie spricht man eigentlich das ein oder andere im Luftfahrtbereich aus?
Aber dazu dann in ein paar Wochen mehr.
Genau,
aber wir waren dann eben, hatten das große Glück, dass wir auch schon mal vorab mit einer sehr kleinen Gruppe, beziehungsweise durften wir dann sogar einmal komplett einzeln.
Wir waren da quasi komplett drin. Dann hat uns was war eigentlich dieser Herr? Ich wollte eigentlich noch, wir haben ja auch ein Video dazu gemacht, verlinke ich euch.
Hier oben?
Ja. da wollte ich noch reinschreiben, wie er eigentlich heißt. Ich habe ehrlich gesagt auch vergessen, bei dir eine Bauchbinde zu machen. Bauchbinde bedeutet also, ne, Namen reinschreiben. Genau.
Was also ich habe den Bauch und die Binde hat gefehlt.
Ja, die Binde fehlt noch. Ja, habe ich vergessen beim Reinschneiden.
Ich habe mir leider seinen Namen jetzt auch nicht gemerkt. Ich wollte ja eigentlich Anna nachreichen, hatten wir jetzt in der Eile jetzt nicht gemacht. Nicht, aber ich weiß auf jeden Fall noch seine Position. Er ist halt der führende Director, wenn es halt um die Ausstattung der Kabinen von Etihad halt geht. Und da ist halt er halt sein.
Genau, Hand es war drauf. Quasi so der Chef von der Kabinenausstattung. Und die Kabinenausstattung von dem A321 LR, Bei der Etihad ist schon was Besonderes, weil die bauen da eine First Class rein.
Genau.
Wenn ich ganz ehrlich bin, ich fand, sah jetzt eigentlich eher aus wie so eine Business Class wie die, ja. Ich weiß nicht, bei Lufthansa und Aligos gibt es das ja auch.
Genau, die oder bei JetBlue, die ist ja in der A23 genauso. Die nennen das auch
Business
Suite, Mint Studio Suite.
Ich glaube, das heißt auch Suite. Also weil der Unterschied zwischen, ich sag mal, im Wesentlichen auch bei der Etihad-Maschine jetzt, der Unterschied zwischen einem Business Class-Sitz und dem First Class-Sitz ist das, also der First Class-Sitz ist erstens in der ersten Reihe. Ja. Ne, ist quasi, also
First
schon mal. Row, ne?
First Class, ja.
Das ist natürlich ganz wichtig, dass sozusagen man in der ersten Reihe sitzt und dann hat man noch so ein bisschen mehr Platz, sage ich jetzt mal. Und eine Tür. Ja, aber das ist jetzt auch nicht so. Also guckt euch mal, oder wir blenden es jetzt rein, ne?
Ja.
Guckt euch das mal an. Also ich sag mal, hoch ist das jetzt nicht, ne? Also das ist.
Genau, also es war ein bisschen, die Außen, dieser Kokon von diesem Sitz, der war ein bisschen höher als von den restlichen Business Class Sitzen.
Wirklich, ja, das ist mir gar nicht aufgefallen. Ja.
Das war ein bisschen höher. Also es macht der Lufthansa dann eben auch in der Allegris genauso, dass da.
Stimmt, das ist um den also 10 Zentimeter höher ist. Ne, um den Thron quasi.
Und was man natürlich dazu sagen muss, man kommt dann natürlich auch in die First Class Lounge von Etihad und man kriegt natürlich auch nochmal einen gehobeneren Service, wenn es ums Essen und um die Getränke geht.
Naja.
Ich bin gespannt, wie es da weitergeht.
Ne, so. Also die Tür
ist
quasi der entscheidende Faktor. Ja. Auch wenn es natürlich keine Kabine ist, die jetzt bis oben hin geschlossen ist oder sowas. Ne? Darf ja auch gar nicht.
Darf nicht.
Also hat man ja zum Beispiel bei Lufthansa auch in der First Class, ne? Die Allegris First Class ist auch eher so ein Vorhang.
Genau, also da hat man sich eben für so einen Vorhang entschieden. Ja. Bei der Singapore Airlines, bei der Suite da zum Beispiel, in der Suites Class, da haben sie es ja auch so, dass du ganz viele Löcher halt in der Tür drin hast, sodass man immer wieder reingucken könnte.
Ah, okay. Ja. Bei Lufthansa geht aber schon bis ganz hoch, ne?
Bei Lufthansa geht es dafür nach ganz oben,
Dafür ist ein Vorhang.
Ja.
Aber merkt man eigentlich nicht, dass das ein Vorhang ist. So ganz fester Stoff.
Sehr fester Stoff, ja.
Aber also Hintergrund ist natürlich, dass man im Notfall rauskommt oder dass man eben auch da reingucken kann als Flugbegleiter.
Ja. Ja.
Denn ist schon wichtig, ne, um zu sehen, ob jemand angeschnallt ist oder so. Ja. Naja. So, also war jedenfalls total spannend, da alleine durch dieses Flugzeug zu laufen und auch da geführt zu werden von dem, von dem Chef. Einrichter quasi von Flugzeugkabinen von Etihad. Und war natürlich auch eine tolle Show. Ne?
Ja. War noch ein kleines Streichquartett, war auch noch dann dabei.
Also dann, war dann schon viel so, dann fiel so der Vorhang, dann hat man quasi dahinter, ne, hinter der Bühne quasi stand dann das Flugzeug.
Ja.
Ich war schon ein paar Mal da bei Erstauslieferung und das ist natürlich immer dasselbe. Von daher konnte ich dir dann aber auch schon mal sagen, halt mal die Kamera jetzt dahin, weil jetzt, wenn die Streicher ein bisschen schneller werden und dass sich quasi dann, ne, das Stück dem Höhepunkt nähert, dann fällt der Vorhang und dann sieht man quasi das Flugzeug so. Naja, also war wieder ein toller Ausflug, muss ich sagen. Ne, wir sind ordentlich wieder ein paar Kilometer gefahren, auch ordentlich durch Regen und so.
Tolle Leute wieder getroffen, die man auch nicht immer regelmäßig sieht. So, ne? Das ist natürlich auch immer schön, dass man immer wieder Hallo sagen kann und
austauschen kann. Wir waren zweimal bei McDonald's, einmal hin, einmal zurück. Muss man ja vielleicht auch sagen. Also wir sind
Welt gereist sogar mit McDonald's.
Ja genau, aber wir werden gar nicht gesponsert.
Nee,
also wir mussten das alles selber kaufen.
Ja.
Na, deswegen gebe ich jetzt auch keine Tipps oder so, was man davon lassen kann.
Ja, geht auch einfach zu dem Burgerladen eures Vertrauens.
Genau, also was man bei der neuen Aktion lassen kann, was man unbedingt mal probieren soll, das muss jeder für sich selbst rausfinden.
Genau.
Ja. Ich sag nur, also diese Cherry Coke, das ist nichts für mich.
Ja.
Ja, und irgendwelche Schüttelpommes brauche ich auch nicht.
Ja.
Aber jetzt habe ich, glaube ich, schon zu viel verraten. Ne?
Ja.
Naja, okay, gut. Also das war sozusagen unsere Woche. Genau. War auch ganz schön anstrengend, muss
absolut.
Ich sagen.
Absolut. Ne? Ist jetzt gut, dass wir jetzt zum Ende der Woche kommen und dass wir jetzt nochmal ein Wochenende haben.
Ja. Nichtsdestotrotz macht das auch immer wieder sehr viel Spaß.
Absolut.
Gut, jetzt haben wir euch ein bisschen dran teilhaben lassen. Noch was. Soll ich noch was sagen? Das haben uns echt ein paar Leute auf unserem Podcast angesprochen.
Stimmt, ne?
Unglaublich.
Der Fame wird real.
Der Fame. Ja.
It is getting real. Müssen wir vielleicht rauspiepsen.
Ja. Deswegen durfte Alex dann auch vor der Kamera stehen, als wir den A23 LR gefilmt haben. Einfach weil nur geteilter Fame ist echter Fame.
Genau so ist es.
Ja. Außerdem hatte ich keinen Bock.
Ja, das ist auch thematisch eher so meins, so, ne? Also Kabinenausstattung und so. Da bin ich eher so.
First Class, Business Class, das ist alles.
Ja.
Naja.
Ja.
Gut, Alex, nee,
das
toll.
War natürlich das positive Highlight der Woche. Es gab ja auch noch die ein oder andere Nachricht, die uns diese Woche erreicht hat. So in der Regel sind natürlich Nachrichten nicht immer allzu positiv.
Nee, Jeju Air war krass. Ne?
Ja.
Also muss ich schon echt sagen, Ich weiß nicht, ihr werdet ja alles mit, alle das irgendwie mitbekommen haben. Da sollte jetzt wohl offensichtlich eigentlich der Abschlussbericht vorgelegt werden. Jeju Air, ihr erinnert euch, ne, das war also in Korea, die 737, die nach einem Vogelschlag
und dann Notlandung
versucht hat, eine Notlandung zu machen, aber irgendwie relativ unkonventionell. Ne? Also
und dann halt eine Betonmauer, dann am Ende der Startbahn dann,
und dann
geprallt ist.
Da waren irgendwie also fast alle tot. Ne? Also eigentlich unglaublich auch, dass da wieder Leute rausgekommen sind.
Übernehmende, ne?
Ich glaube, das waren Flugbegleiter, ne? Die irgendwie falsch rum saßen.
Ja.
Ist ja vielleicht auch mal ganz interessant. Das ist ja wohl sicherer, wenn man im Flugzeug rückwärts sitzt. Will trotzdem keiner machen, deswegen gibt es das nicht.
Ja. Das gibt es vereinzelt in der einen oder anderen Business Class tatsächlich. Okay. Da sitzt man dann so im Wechsel vorwärts, rückwärts. Ja. British Airways zum Beispiel. Etihad Airways auch zum Beispiel.
Echt? Ja. Okay. Ja, deine Expertise. Ja. Ne? Weiß ich nicht. Aber das ist natürlich jetzt aus Platzgründen.
Genau, so, also das jetzt nicht aus Sicherheitsgründen oder so, sondern damit man möglichst viele Sitze dann
zusammen. Ja, aber also auch willst du nicht wissen, wie die da überlebt haben.
Ja.
Also das ist schrecklich gewesen, auch diese Bilder. Ja, also das will man sich nicht angucken eigentlich, wie das Ding da gegen diese Betonwand rast.
Und
dieses Thema Betonwand ist jetzt auch eins, was da also natürlich in Korea extrem diskutiert wurde. Ne? Ich glaube, ganz klar ist, Auslöser war natürlich Vogelschlag. Ne? Da gibt es auch ein Video davon, ne, wie das Flugzeug quasi da durch die Vögel fliegt, beziehungsweise man sieht dann auch ganz genau, wie aus dem einen Triebwerk und so aus Triebwerk Nummer 2, ne, also dem rechten Triebwerk, dann da doch ordentlich hinten quasi, also man sieht sozusagen, da ist was kaputt gegangen, da ist was durch.
Schießen Flammen dann hinten raus.
Beim anderen Triebwerk sieht man es nicht so und das wird jetzt recht interessant, weil nämlich offensichtlich, und das berichten zumindest die koreanischen Medien, die Piloten das weniger kaputte Triebwerk ausgeschaltet haben.
Genau, und damit halt der Verdacht jetzt zumindest herrscht oder was dann womöglich dann auch im Abschlussbericht drin steht, dass das Triebwerk sogar noch hätte Leistung bringen können und gar nicht abgeschaltet hätte werden müssen.
Also interessanterweise, wenn man sich dieses Video anguckt, wie das Flugzeug dann da so bäuchlings noch die Bahn lang schneidet, dann sieht man sogar, dass das läuft.
Ne? Ja.
Also ganz schrecklich. Passiert nicht das erste Mal, dass das passiert ist. Jetzt gab es diese seltsame Situation, dass ist quasi geleakt, aber es gab wohl schon die Einladung zur Pressemitteilung oder zur Pressekonferenz der Flugunfallermittler.
Ja.
Und vorher, und das ist wohl auch, also das ist relativ normal, dass man das macht, vorher haben die Flugunfallermittler das den Angehörigen gezeigt. Ja? Damit die das nicht aus der Presse erfahren, ne? Was sozusagen jetzt da die Ursache ist oder gewesen sein könnte oder ist, ne? Ist ja Fakt. Ne? Und dann haben die gesagt, nee, das sollte es mal so bitte nicht veröffentlichen, weil ihr macht es euch da offensichtlich zu einfach. Ne?
Genau,
einfach
den Piloten, das ist jetzt nur eine Schuld.
Die Schuld zuzuweisen.
Genau.
Ne? Die Gewerkschaft natürlich auch gleich. Ja. Ne? Also man weiß ja gar nicht. Ne? Ja. Und da haben sie natürlich auch einen Punkt. Man weiß nicht wirklich, wie jetzt die Triebwerke
Und man wird das vielleicht, also klar, werden dann natürlich auch so die Triebwerke nach so einem Unfall dann natürlich auch untersucht. Man kann da schon auch erkennen, wie liefen die Schaufeln denn noch, als die Vögel zum Beispiel reingekracht sind oder so. Ne?
Vor allem im Zwischenbericht, also die Flugunfallermittler haben halt auch in beiden Triebwerken Vogelüberreste gefunden.
Ja.
Das war offensichtlich ein Schwarm an Enten, die da geflogen sind, die vor denen ja auch die Flugsicherung sogar gewarnt hat.
Genau, 2 Minuten vorher gab es noch die Warnung.
Genau. Ja. Und dann war es aber schon passiert und schwierig.
Genau.
So, und dann haben die halt jedenfalls, um die Geschichte weiter zu erzählen, dann wurde halt wirklich diese Pressekonferenz abgesagt und Bericht noch nicht veröffentlicht.
Ja.
Und da stellt sich natürlich die Frage, also welche Rechte haben eigentlich Angehörige?
Mhm.
Und also auch dazu haben wir schon mal ein Video gemacht, wer eigentlich alles was zu sagen hat. Und es sind relativ viele Beteiligte, wenn es um Flugunfallermittlung geht. Und verlinken wir hier. Du musst auch zeigen. Ne? So.
Hier oder da bei David.
Naja. Und da gehören die Angehörigen nicht dazu. Also da gehören zwar ganz, ganz viele dazu, ne, von jeder Nation, von jeder Nationalität, wo es Opfer gab, darf halt jemand dazu gucken. Aber halt immer die Ermittler. Ne? Und die Angehörigen gehören da aber nicht dazu. Ja, das hat auch einen Grund, ne, weil irgendwie meistens sind die natürlich irgendwie befangen und so. Und also ich habe so ein bisschen drüber nachgedacht und klar, es gibt immer mal wieder auch so, oder gab es auch schon den Fall, ne, dass dann gesagt wurde, nee, bitte hier nicht veröffentlichen und so weiter, beziehungsweise nicht bitte, sondern das muss dann quasi über Anwälte eingereicht werden, da gibt es eine einstweilige Verfügung, würde das hier in Deutschland heißen und dann ja, kann das aber eigentlich auch immer nur rausgezögert werden. Ja. Also, dass da was veröffentlicht wird, weil das ist halt vor der UN, ne, von der ICAO, ne, ANIX 13.
Genau.
Quintessenz das Video,
ist ja, Transparenz. So,
genau, es Quintessenz muss
veröffentlicht
ist,
werden.
Die Flugunfallermittler ermitteln ja auch keine Schuld.
Ja.
Ne, also keinen Schuldigen in dem Sinne. Klar, jeder ist dann dabei, ne, die haben das falsch ausgemacht, also sind die schuld. So. Aber das ist eigentlich nicht das, was jetzt die Flugunfallermittlung als Ziel hat. Die Flugunfallermittlung hat als Ziel, dass man versteht, warum das technisch so funktioniert hat oder irgendwas nicht funktioniert hat, warum technisch irgendwas wie abgelaufen ist.
Ja.
Oder welche Verkettung von Zufällen jetzt sozusagen dazu geführt hat. Und dann geht es eben darum, dass man eben in diesem Bericht letztendlich hinten raus nicht schreibt, wer hat Schuld, sondern da schreibt man, welche Vorschläge haben wir jetzt für Maßnahmen, die eingeführt werden müssten, dass sowas nie wieder passiert.
Ja.
Ja? Und da wird garantiert auch drinstehen, dass da keine Mauer zu stehen hat.
Ja.
Ja, ganz klar, weil ich sag mal, letztendlich sind die halt gegen diese Mauer gerutscht. Klar, die sind viel zu spät gelandet, ja? Waren viel zu schnell, keine Klappen drauf.
War nicht konfiguriert, drauf,
genau. Nicht konfiguriert, gar nichts. Die sind ja auch auf derselben Startbahn, also auf derselben also auf derselben Runway.
Ja.
Oder andersrum. Sie sind hoch.
Genau. Und haben dann,
quasi so eine Kamikaze-Kurve gemacht, die man normalerweise nie macht, weil wahrscheinlich irgendwie dann plötzlich gar nichts mehr ging und haben versucht, da irgendwie wieder rückwärts, also in entgegengesetzter Richtung,
was
wieder
man
auf derselben.
Auch nicht macht.
Nee, normalerweise würdest du einmal rum und dann, ne, so. Da hat man ja Zeit, könnte gucken, was passiert oder was ist passiert, was geht alles nicht und so weiter. Aber dafür war offensichtlich keine Zeit und sind halt so gelandet. So, und dann halt viel zu spät, waren viel zu hoch, offensichtlich. Und dann halt gegen diese Mauer. Jetzt ist halt die Frage, okay, hätte das jetzt was gebracht, wenn die Mauer 100 Meter weiter hinten steht? Oder
ich glaub, oder 40 wenn die vielleicht gar nicht sogar Also ich glaube,
da wäre der Flughafen auch am Meer. Zu Ende,
ne?
Also ist jetzt aber auch müßig. Ne? So,
ja.
Das war jedenfalls, glaube ich, schon das, worüber sich viele in der Branche diese Woche unterhalten haben.
Ja.
War ganz am Anfang der Woche, jetzt schon wieder ein paar Tage vorbei. Aber ja.
Überraschenderweise seitdem dann auch als ruhig gewesen. Ne? Also es gab jetzt nicht eben die Tendenz, die Pressekonferenz wird jetzt nachgeholt oder so, sondern es ist jetzt seitdem.
Das läuft jetzt seinen Weg. Ne? Genau. Aber ich bin mir sicher, dass der Abschlussbericht veröffentlicht wird.
Ja.
So und wie der andere Abschlussbericht der Welt vorher auch schon.
Dann vollumfänglich die komplette Hergehensweise dieses Unfalls dann auch zeichnen. Also ich glaube nicht, dass da nur drin steht, die Piloten haben da fälschlicherweise das Triebwerk ausgeschaltet, das war der Grund. Das
garantiert
wird da eben
nicht.
So nicht drin stehen.
Und genau deswegen ist es auch super wichtig, dass das passiert und dass das öffentlich gemacht wird, eben branchenöffentlich sowieso, weil dass sowas halt wirklich nie wieder passiert. Ne? So, also das Jeju Air, wirklich aufregendes Ding, also das war ja damals genau zwischen Weihnachten und Neujahr, ne? Ich war im Urlaub, das irgendwie so alles versucht damals auch schon einzuordnen und wir haben es damals ja nicht so, man ist ja dann erstmal ruhig, ne, wenn man irgendwie nicht genau weiß, was da irgendwie sein könnte, sollte man lieber erstmal gar nichts sagen. Aber ich habe das auch alles nicht verstanden. Ne? Also ich habe sogar zu meiner Frau ich gesagt, ey, das sieht fast so aus, als ob die das falsche Triebwerk abgestellt haben. So, aber naja, schrecklich passiert. Die Branche wird hoffentlich draus warten.
Draus lernen.
Ja. Naja. Was gab es denn noch die Woche?
Ja, die Branche im Allgemeinen, aber jetzt hier Deutschland Bezug, hat natürlich gleich zu Beginn der Woche
Luftverkehrsabgabe.
Ja,
also nicht Abgabe, sondern Steuer.
Genau, hat natürlich bei den Ankündigungen der aktuellen Bundesregierung jetzt gleich aufgehorcht und hat vielleicht nicht jetzt überschwänglich gefreut, aber es heißt, man möchte die Luftverkehrssteuer zumindest mal wieder auf das Niveau von Mai 2024 zurücknehmen. Also es ist ja vor knapp über einem Jahr erhöht worden, um roundabout 25%. Nicht ganz so, aber man kann sagen, im Schnitt bis zu 25% erhöht worden. Und genau diese Erhöhung möchte man jetzt wieder zurücknehmen, sofern es der Haushalt fürs kommende Jahr zulässt.
Wichtige Einschränkung. Hm.
Genau.
Und passiert aber auch gleich nächste Woche, glaube ich, ne? Soll der Haushalt irgendwie beschlossen werden?
Genau.
Ist das nicht irgendwie so Mitte nächster Woche oder
so? Also
irgendwas?
Am Mittwoch dann soll der Haushalt beschlossen werden, hoffentlich.
Also spannend,
nicht noch,
ne?
irgendwelche Streitpunkte finde, beziehungsweise gibt es auch noch eine riesen Milliardenlücke, die irgendwie noch ja gestopft werden muss. Mal sehen, ob es dann wirklich so kommt. Also hier, wir sprechen jetzt, es sind natürlich Millionen Beträge, um die es hier geht. Also man sagt so, also diese Erhöhungen waren jetzt alleine so ein mittlerer dreistelliger Millionenbetrag, was dann mehr Einnahmen in den Haushalt kam. Das ist natürlich viel, aber wenn es um mehrere hundert Milliarden am Ende geht, die da vielleicht fehlen, dann ist das nur ein Tropfen auf dem heißen Stein.
Naja, Luftverkehrssteuer insgesamt sind ja so roundabout 2 Milliarden.
Ja.
Ne? Bisschen mehr, glaube ich. Und oder war es zumindest zuletzt. Ganz ursprünglich sollte das mal nur 1 Milliarde sein. Ne? War ja quasi auch gedeckelt und so.
Ja.
Aber da sind wir jetzt lange schon davon weg und es wurde einfach immer nur erhöht. Ich glaube, nach Corona wurde es dann mal irgendwie ein bisschen zurückgefahren. Dann wurde es wieder quasi erhöht auf den ursprünglichen Betrag und jetzt soll sozusagen wieder zurückgenommen werden. All dieweil, ne, sich offensichtlich auch zumindest in der neuen Bundesregierung rumgesprochen hat, dass das irgendwie doof ist, wenn Luftverkehr zurückgeht, weil Luftverkehr ist ja kein Selbstzweck. Ne? Also viele sehen ja natürlich Luftverkehr immer nur so, ja, okay, kann ich nach Mallorca fliegen oder sowas. Ne? Aber das ist jetzt nicht unbedingt. Ich meine, gut, für Mallorca ist es auch total wichtig, ne, dass es Luftverkehr gibt. Deswegen haben die auch einen großen Flughafen da. Weil die leben ja vom Tourismus und so gibt es natürlich viele Bereiche, die eben letztendlich vom Luftverkehr leben. Das ist nicht immer nur der Tourismus, ne? Das ist im Wesentlichen natürlich Wirtschaft. Ja, also auch wenn man natürlich viel über Teams oder über Skype gibt es ja nicht mehr, ne? Oder Zoom und so weiter machen kann. Ab und zu muss man schon nochmal fliegen, um sich zu sehen, sich zu treffen und so weiter. Beziehungsweise auch, ich sag mal, sitzen ja auch zum Beispiel, wenn so ein Businessjet fliegt oder so, denken ja auch immer nur alle an die Reichen und Schönen, die da drin sitzen. Da sitzen ganz oft Mechaniker drin, die, ich sag jetzt mal, für Siemens oder sowas mit irgendeinem Ersatzteil für irgendeine Riesenturbine irgendwo schnell hinfliegen müssen. Ja. Ne? Weil das einfach pro Stunde dann da irgendwie, keine Ahnung, wie viel 1000 Euro kostet, wenn so ein Ding stillsteht. Da muss man halt schnell sein.
Ja.
Ne? Und genau diese Schnelligkeit, die ja braucht eben Deutschland als... Ja,
die hat auch keinen anderen Verkehrsträger.
Naja, vor allem nicht international. Ja,
genau.
Ne? Ich habe dann neulich, habe ich das hier erzählt, habe ich das geschrieben in einem Kommentar oder sowas. Meine Tochter ist jetzt nach Rom gefahren mit der Eisenbahn.
Stimmt, ja.
Von Berlin aus. Ich habe die morgens um 5 irgendwie zum Bahnhof gebracht. Die war um 22.30 Uhr im Hotel. Ne?
Ja.
Und da hat alles funktioniert. Ne? Also das ist einfach so.
Das,
ne,
hat dann einfach so lange gedauert.
So, aber ich sag mal, man braucht jetzt nun gar nicht von Berlin nach Rom zu denken oder sowas, sondern einfach nur innerdeutsch.
Ja.
Ne? Also wenn jetzt also jemand für einen Geschäftstermin morgens gerne hin will und abends wieder zurück, dann kannst du eigentlich immer nur fliegen. Ne? Es sei denn, du machst das, also Berlin-Hamburg oder sowas. Ne? Das könnte man, wenn jetzt da nicht gerade auch wieder mit der Bahn gebaut worden würde.
Was jetzt gerade wieder passiert.
Genau, ich glaube, man muss sogar umsteigen oder so auf etlichen Verbindungen. Kann man das natürlich, das geht.
Ja.
Ne? Aber ich sag mal, zwischen Berlin und Hamburg ist ja nur aber auch schon seit der Wiedervereinigung kein Flugzeug mehr geflogen.
Ja.
Ne? Einfach, weil sich das nicht lohnt. Aber alles andere, sowas wie, ich sag mal, Berlin,
Stuttgart,
ja, Nürnberg, sowas alles, ne?
Genau.
Oder, weiß nicht, Berlin-Köln wurde ja auch viel geflogen früher.
Ja.
Gibt noch etliche andere Routen, ne? Ich kann mich auch erinnern, ich bin mal Berlin-Bremen geflogen oder sowas. Ne?
Ja.
Also das gab es, ich glaube, da war damals sogar die Ryanair. Und die Ryanair hat sich ja zurückgezogen aus dem innerdeutschen Luftverkehr, als die Luftverkehrssteuer eingeführt wurde. Wann war es? 2011. Ja. Auch schon ein paar Jahre her.
Ja.
Und seitdem sind die auch nie wieder innerdeutsch geflogen. Und das ist genau das, was im Moment fehlt, innerdeutscher Luftverkehr.
Genau, also wir nehmen natürlich, oder die Branche nimmt natürlich gerne das Vorkrisenniveau dann immer von 2019 als Vergleich, um die Statistiken halt vom aktuellen Verkehrsangebot mit damals zu vergleichen.
Ja.
Und da steht jetzt Deutschland aktuell so durchschnittlich bei 93% des Vorkrisenniveaus, also von 2019. Die meisten Länder in Europa sind da schon weit, weit drüber. Und genau das ist halt das Problem, was halt die Branche moniert und was halt mit den hohen Kosten bzw. Steuern halt
begründet wird.
Ja, genau.
Die Sache ist aber, wenn man sich das ein bisschen genauer anguckt, dann sieht man, dass eigentlich fast nur innerdeutscher Luftverkehr fehlt.
Genau,
also,
ne? Sind
also
so
das
50%.
Ist, genau, das ist also nicht mal die Hälfte oder so roundabout die Hälfte von dem, wie es früher mal war. Und das haut natürlich total rein, weil es wurde halt früher relativ viel innerdeutsch geflogen. Das gibt es alles mittlerweile gar nicht mehr. Zumindest, also das heißt nicht, dass es diese Routen gar nicht mehr gibt, aber sie werden halt auch nicht mehr in den Frequenzen geflogen, ne, wie das früher mal war.
Und es gibt auch den Wettbewerb dann einfach auch nicht mehr auf
der Strecke. Naja, das ist, ne? Genau, also die Frage ist, woran liegt das? Liegt das jetzt an zu wenig Nachfrage? Da würde ich jetzt mal einfach, ich sag mal, aus dem Bauch raus, beziehungsweise gibt auch Studien dazu, sagen, nee, stimmt nicht. Ne? Also die Leute wollen schon fliegen, aber es gibt es einfach nicht. Ne? Also kannst einfach gar nicht fliegen, wenn es halt keinen Flug gibt. Richtig. Oder wenn es halt, ich sag mal, wenn es nur 2 Flüge am Tag gibt oder sowas, ne, dann ist das jetzt auch kein Angebot, was irgendwie der Nachfrage entspricht. Und das ist schon eine doofe Situation und die führt dazu, dass letztendlich Deutschland insgesamt auch jetzt auch im europäischen Vergleich quasi bei der Erholung von Corona auch zurückhängt.
Ja.
Ne? Weil, ich sag mal, international, ne, also Langstrecke oder auch Europaverkehr und so weiter, da ist jetzt, ich sag mal, ja, ist auch ein bisschen weniger in Deutschland, aber ist jetzt nicht so dramatisch wie vielleicht so diese 90% oder 93% oder was wir jetzt da haben, Erholungsgrad jetzt im Vergleich zu 130% Erholungsgrad. Kannst du eigentlich sagen, ne, da gibt es schon wieder ein Drittel mehr Luftverkehr in vielen anderen Regionen Europas, als es das vor Corona gab.
Ne? Genau.
Ich weiß nicht, wollen wir da noch mehr zu Deep Dive oder
also
sowas?
Also spannend wird es halt jetzt, ne? Also wie gesagt, die Bundesregierung sagt halt, wir würden halt die Erhöhung von Mai 24 halt wieder zurücknehmen. Es geht also auf dieses Niveau wieder zurück. Wir wollen auch noch gucken, wenn noch ein paar Euro übrig sind, würden vielleicht auch noch die Standortkosten, also Entgelte für Luftsicherheit und so noch reduzieren.
Lass uns mal wirklich bei der Luftverkehrssteuer jetzt erstmal bleiben und wirklich nur innerdeutsch denken, weil das andere halte ich jetzt erstmal für nicht so wichtig. Und ich glaube, innerdeutsch sind 12 Euro noch was, die es vorher waren, jetzt sind es 15 Euro noch was.
Es waren 13,03 Euro und es sind 15,53 Euro jetzt. Okay, gut.
Also das sind jetzt 2,50 oder sowas. Ja. So. Und die 2,50 werden, also das wird jetzt ja auch nichts reißen.
Ja.
Ne? Und das ist das Problem, dann wird nämlich die Politik, also angenommen, genau, das kommt jetzt. Ne?
Hinaus,
angenommen, das kommt jetzt. Ne? Und die nehmen das jetzt wirklich zurück. Und die Branche sagt, oh super und so weiter. Ne? Wobei natürlich die Branche fordert, dass er ganz abgeschafft wird. Ne? Ja. Also Ryanair zum Beispiel sagt das. Aber auch der BDL sagt, also zumindest bräuchten wir hier mal irgendwie, ich glaube, 10 Euro Entlastung pro Passagier, egal wie die kommen. Ist ne? Vollkommen Banane, ob das jetzt an der steuerseitig oder irgendwie entgeltseitig oder sowas wegfällt. Man braucht eine deutliche Entlastung, dass irgendwie sich das lohnt, dass Fluggesellschaften in dieser Situation, in der wir gerade sind, wo es eben zu wenig Flugzeuge gibt und so weiter, sagen, okay, dann lassen wir die halt innerdeutsch fliegen. Also, ne? Da muss also ordentlich was passieren und ich glaube nicht, dass diese 2,50 Euro, die da wegfallen, irgendwas bewirken würden. Und dann haben wir nämlich das Problem als Branche, dass dann die Regierung sagt, okay, hier nächstes Jahr machen wir wieder einen neuen Haushaltsplan und so weiter. Was hat denn das jetzt stimuliert, ne? Dass wir da die, ich sag mal, Viertelmilliarde oder sowas entlastet haben
und dann kommt man nämlich ja drauf, nichts,
dass irgendwie gar nichts stimuliert wurde, beziehungsweise dass es jetzt irgendwie vielleicht immer noch genauso rumkrebst wie vorher.
Ja.
Und dann wird man vielleicht sagen, okay, naja, dann kann man es ja auch wieder hochnehmen.
Das
ja.
wird eine ziemlich gefährliche Situation. Also
wir haben eine ähnliche Diskussion ja gerade in Schweden.
Ja, richtig.
Die haben ja komplett die Luftverkehrssteuer abgeschafft, jetzt, ich glaube, ab Sommer oder so.
Genau, also jetzt seit Juli ist jetzt komplett abgeschafft, aber ist schon letztes Jahr angekündigt worden. So und,
und da ist jetzt ja aber auch, gut, da gab es ein paar mehr Strecken und so weiter, ne? Aber so insgesamt ist das jetzt auch noch nicht so super krass wieder gestiegen, ne? Das Verkehrsaufkommen insgesamt. Aber man muss natürlich auch sagen, das dauert ja immer eine Weile. Ne?
Ja.
Also die Flugzeuge sind ja verplant und so und eh dann da sozusagen diese Impulse dann auch wirken, dauert das ein bisschen. Ne? Also ich sag mal so 1-2 Flugplanperioden muss man da schon warten.
Genau, also belastend ist eben in der Situation natürlich auch, du sagst es, wir haben Flugzeugmangel, die Airlines müssen lange, lange warten, um ihre Flugzeuge zu bekommen. Airbus, Boeing, die sind da bis 2030 und vielleicht sogar noch darüber hinaus bei einigen Flugzeugtypen ausgelastet. Also die sind komplett ausgebucht. Da kommt jetzt auch nicht so schnell die neuen Flugzeuge nach. Ryanair wartet auf die MAX 10 zum Beispiel von Boeing. Mhm. So, die soll jetzt versichert dann, also schriftlich versichert, dann jetzt auch mal bald kommen.
In 2-3 Jahren. Ne?
Ja, übernächstes Jahr.
Also die Frage ist ja, wer soll denn das fliegen? Ne? Also, wenn man jetzt drüber nachdenkt, wo fehlt es, ist innerdeutsch so. Also wer soll innerdeutsch fliegen?
Ja.
So, wer ist da geflogen? Da ganz früher ist man die Ryanair geflogen. Ja. Wer ist da geflogen? Die Lufthansa natürlich, also mit der Lufthansa Group. Ne? Dann war es die Germanwings, dann war es die Eurowings, die geflogen ist. Viel mehr eben auch als vorher. Und es war halt vor allem auch die EasyJet.
Genau.
Die EasyJet ist jetzt aber auch eigentlich gar nicht so von sich aus irgendwie innerdeutsch geflogen, sondern das war sozusagen der Teil, den die ja damals, also kurz vor Corona, von Air Berlin übernommen haben. Ne? Also eigentlich muss man auch sehen, dass vor Corona bedeutet im Wesentlichen auch noch inklusive Air Berlin. Ne? Auch wenn natürlich Air Berlin jetzt weit vor Corona weg war, aber EasyJet hat sich ja quasi verpflichtet, da diese ganzen Buchungen zu übernehmen.
Ja.
Hat im Wesentlichen als Berliner die Berliner Operations übernommen von der Air Berlin, genau, auch Flugzeuge und so weiter. Und dann sind die das halt auch erstmal eine Weile weitergeflogen, weil sie es weiterfliegen mussten. Ja. Ne? Und damit ist eigentlich vor Corona inklusive Air Berlin. So, und dann hat EasyJet gesagt, so, sorry, geht alles nicht. Corona, Sonderfall und so weiter, wir hören jetzt hier auf. Und seitdem sind die eigentlich auch nicht wiedergekommen.
Ja.
Jetzt gibt es natürlich so ein paar mehr Kondorflüge, ne? Aus einem ganz anderen Grund, ne? Weil die halt irgendwie ihre Langstrecken in Frankfurt füttern wollen. Deswegen kann man jetzt zum Beispiel von Berlin auch mit der Condor wieder nach Frankfurt fliegen oder sowas. Aber früher sind wir ja ganz oft mit der EasyJet zum Beispiel auch nach Frankfurt geflogen. Und das gibt es halt einfach gar nicht mehr. Und plötzlich kostet das halt sehr, sehr viel mehr. Und das ist insgesamt nicht so gut. Die Frage ist, wer soll da fliegen? Ich sehe da eigentlich keinen, der fliegen wird. Ne? Vor allem nicht für 2,50 € weniger. Der BDL hat ja mir gesagt in dem Interview, was ich damals geführt habe, dass sie noch eine andere Idee haben.
Das ist ein interessanter Ansatz, ja.
Dass man eben sagt, okay, innerdeutscher Luftverkehr ist auch eigentlich, wenn man mal so drüber nachdenkt, zweimal von der Luftverkehrssteuer betroffen. Ne? Also im Gegensatz zu allen anderen Flügen. Weil wenn ich jetzt, sagen wir mal, von Berlin nach Mallorca fliege oder so, dann muss ich ja nur für den Flug
von Berlin,
von Berlin dann die Luftverkehrssteuer bezahlen und aber nicht für den Flug zurück.
Ja.
Ne? Und aber im innerdeutschen Bereich geht ja jeder Flug von Deutschland los und dann kommt halt jedes Mal die Steuer und damit sind sozusagen diese Flüge, die ja im Moment fehlen, quasi gleich doppelt belastet. Und da hat der BDL, also ne, der Dachverband hier für die Luftverkehrswirtschaft in Deutschland, hat dann gesagt, okay, was wäre denn davon, wenn man eben sagt, okay, wir machen das nur noch auf eine Strecke.
Genau.
Oder ich sag mal so, ist natürlich schwierig, ne, weil man kann ja auch One-Way buchen oder so.
Ja. Wird einfach
halbiert, der Vorschlag müsste eigentlich sein, für innerdeutsche Flüge setzen wir jetzt mal da noch irgendwie, ne, es gibt ja im Moment drei Stufen,
ja.
Ne, einmal für Langstrecken, einmal für so Mittelstrecken, einmal für Kurzstrecken. Da machen wir halt noch was für innerdeutsche Strecken, das ist dann halt nur noch die Hälfte. Ja. Das könnte vielleicht dann wirklich Impulse geben. Ja, so, aber soweit sind wir noch nicht. Jetzt bleibt es erstmal spannend, ob die neue Bundesregierung
zumindest
so ein bisschen irgendwie anfangen könnte, sich da überhaupt Gedanken darüber zu machen, ob man vielleicht Luftverkehr doch wieder ein bisschen mehr forcieren sollte, ne, dass der irgendwie stattfindet. Oder, ne, das muss man sich ja auch drüber nach, oder sollte man eben auch mal drüber nachdenken, wenn man jetzt so aus der Luftfahrtbubble kommt oder so. Also das wird ja auch alles eingeführt, dass eben Luftverkehr zurückgeht. Und wenn er dann zurückgeht, dann ist natürlich auch in weiten Teilen zumindest der politischen Realitäten ist das eigentlich jetzt nichts irgendwie, was jetzt verwerflich ist, sondern da finden die sogar gut, weil dann sagen, okay, funktioniert ja.
Ja.
Naja, gut. Thema, glaube ich, besprochen, oder?
Ja.
Was sagt ihr dazu? Schreibt es mal in die Kommentare. Soll die Luftverkehrssteuer abgeschafft, für innerdeutsche Flüge halbiert oder einfach nur reduziert werden auf den Stand von vor Corona?
Oder soll alles so bleiben, wie es ist?
Oder soll die Luftverkehrssteuer verdoppelt?
Ja.
Innerdeutsche Flüge verboten und was kann man noch sagen? Oder Luftverkehr insgesamt verboten werden. Ja, also schreibt das alles in die Kommentare unten rein, wir lesen das.
Genau.
Und je nachdem mache ich dann da einen Daumen hoch oder einen Daumen runter oder vielleicht sogar ein Herzchen. Ja, also
gebt euch Mühe.
Gebt euch Mühe.
Ja, ich würde sagen, das war im Grunde die Woche.
Das war die Woche?
Ja.
Ja. Was waren noch so Kleinigkeiten, ne? So 777X wird angefangen zu bauen.
Stimmt.
Ne? Auch ein großes Thema. Also Lufthansa wartet ja herzlichst drauf. Ja. Allerdings, was jetzt gebaut wird, ist gar nicht die 777-9. Ne? Die heißt übrigens auch, also insgesamt heißt ja die neue Serie 777X, ne? Oder X. Also 777X. Wobei dann gibt es ja die 777-8.
Genau.
Aber ohne X. Und die 777-9 auch ohne X.
Ja.
Und was jetzt angefangen wird zu bauen, ist diese 777-8.
Genau.
-8.
-8, wenn du es konsequent machen willst.
Und das ist der Frachter.
Ja.
Ne? Also gebaut wird der Frachter, weiß gar nicht warum. Hatten die Zertifizierungsprobleme mit diesem Door-Blowout und sowas? Das war wahrscheinlich an der 9. Ne?
Ich wollte es mir auch nochmal im Detail angucken, warum die jetzt ausgerechnet mit der anfangen.
Ja. Genau, ich weiß gar nicht, ob das schon am Anfang so geplant war. Ihr wisst es natürlich, ich könnte es auch nachgucken, war ich jetzt aber nicht vorbereitet jetzt hier.
Aber zumindest geht es bei Boeing ein bisschen voran, wenn auch nur einseitig. Auf der anderen Seite 737 MAX 7 und 10 hatten wir jetzt die Meldung auch vom AirCurrent mal wieder. Wir hatten ihn ja, glaube ich, jetzt in der letzten Woche oder vorletzten Woche im Podcast, dass die Zertifizierung nicht mehr in diesem Jahr stattfinden wird.
Ja, Ärgerlich. Also Lufthansa wartet auf die 777-9.
Ja.
Auch schon seit vielen, vielen Jahren. Das ist auch der Grund, warum ich da nicht so ganz mehr up to date bin in meinem Gehirn, weil ich habe mich da schon vor vielen, vielen Jahren drauf vorbereitet und mich ganz, ganz gewissenhaft eingelesen. Aber dann ist das Projekt ja irgendwie wieder in Vergessenheit geraten. Ja. Oder in Vergessenheit natürlich nicht, aber irgendwie dann doch nicht mehr so, ist jetzt nicht mehr so ganz auf dem Schirm.
Und ist ja tatsächlich, also sind ja viele Fluggesellschaften, die dieses Flugzeug vorbestellt haben, unter anderem auch Emirates. Wir hatten sie diese Woche im Interview, ne, mit dem Chief Commercial Officer Adnan Kasim, der ja auch als Nachfolger von Sir Tim Clark gehandelt wird, also dem Chef von Emirates. Da war es natürlich auch ein Riesenproblem oder ist es ein Riesenproblem. Die sollten zum jetzigen Zeitpunkt, wenn alles nach Plan verlaufen wäre, 90 Boeing 777-9 eigentlich schon in der Flotte haben. Die fehlen halt einfach. Ne? Ja. Und also das zeigt das Problem in der gesamten Branche eigentlich ganz gut. Ne? Also
ja, Wachstum, und der Lufthansa fehlen man, die aber, auch. Ne? Überleg mal, was die alles noch fliegen an Langstreckenflugzeugen.
Ja, was jetzt da auch also dann hat er jetzt ein paar A350-900 aus München nach Frankfurt stationiert, um da so ein bisschen die Lücke zumindest zu füllen. Und
ein Riesendrama und dann auch noch in dem Bereich, wo es ja eigentlich boomt. Ne?
Ja,
naja.
Genau.
Naja.
Aber alles vielleicht geht es jetzt voran und vielleicht kommen die Flugzeuge jetzt bald. Das wäre auf jeden Fall wünschenswert. Genau, und aber damit hatten wir Emirates auch nochmal als Thema. Ne? Also das Interview hat sich natürlich auch, wir hatten natürlich auch ein paar Fragen zu Deutschland gehabt, beziehungsweise hat der Andreas Spezi ja für uns gestellt. Und Berlin ist immer noch ein Herzenswunsch, in Dubai da mal endlich mal mit einem Emirates-Fluggerät hierher fliegen zu dürfen.
Das
und
stimmt,
man will verhandeln, man will verhandeln.
Ja. Also, im Moment macht es ja die Condor, da kommt jetzt auch bald der Coach her. Ne?
Genau, und man möchte
eventuell,
wenn jetzt die Bundesregierung angeblich mal so gesettelt ist, dann möchte man verhandeln und vielleicht kommt die Emirates dann auch direkt nach Berlin.
Wobei dazu muss ich dir sagen, also solange ich, ja, und ich bin ja nun wirklich schon hier so ein Silberrücken quasi fast, ja. Ja, also fängt jetzt hier an überall, ne? Solange ich das beobachte, will Emirates das immer nächstes Jahr machen.
Ja, mal sehen.
Ich wünsche es ihr. Ja. Ja, wir freuen uns über jede neue Airline, die
genauso wie es mit der Etihad
eine neue Route in Deutschland aufnimmt.
A321LR, perfektes und, Flugzeug, um so eine neue Flugroute mal aufzunehmen.
Genau. Da kann man dann nur hoffen, dass vielleicht der eine oder andere unseren Podcast hört.
Ja.
Ne? Und ich glaube, die Woche war spannend. Die nächste Woche, obwohl ich glaube, in der nächsten Woche haben die meisten Bundesländer jetzt dann schon irgendwie Ferien.
Ja.
Von daher, wir erwarten jetzt so langsam, aber sicher das Sommerloch.
Du bereitest auch so langsam deinen Urlaub vor?
Genau. Trotzdem wird es sicherlich wieder spannend. Ne? Luftverkehrssteuer haben wir ja schon gesagt, ne? Wird wahrscheinlich nächste Woche dann entschieden. Ja. Dann gibt es wahrscheinlich noch ein paar andere Sachen, die spannend sind. Wir haben auf alle Fälle ein paar schöne Sachen auch wieder schon vorbereitet. Ne? Wir haben ja, wie gesagt, wir waren auf Reisen, da haben wir ein bisschen was mitgebracht. Da wird also nächste Woche garantiert das ein oder andere auch schon dann soweit vorbereitet sein und aufbereitet sein, dass wir es euch dann zeigen können. Und da freuen wir uns drauf. Und dann
sehen wir uns in alter Besetzung hier nächste Woche wieder mit den aktuellsten Themen. Und vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören und bis dahin.
Bis dahin.
Macht's gut.
Tschüss. Ein weiterer Podcast über die faszinierende Welt der Luftverkehrswirtschaft.
Faszinierende und spannende Welt.
Stimmt. Das sollten wir immer sagen, und oder?
Glorreich.
Ja.
Und
aber nee, wir dürfen das aber nicht so sagen, dass es dann irgendwie so klingt, als ob wir es nicht so
Also wir meinen es tatsächlich würden. So.
Ich meine das wirklich so. Ja. Meine Tochter hat gesagt, ich sage das immer so sarkastisch.
Ja. Also wir sagen es ja auch sarkastisch, aber wir meinen es trotzdem ernst. Also das ist das eine ganz neue Metaebene.
Ich sage das nicht sarkastisch. Und ich glaube, ihr spürt das auch nicht sarkastisch, oder? Und also ihr lebt ja auch Luftverkehrswirtschaft. Deswegen, also schreibt das auch in die Kommentare rein, wie sehr ihr die Luftverkehrswirtschaft liebt und wie spannend ihr die findet. Wir finden die auf alle Fälle super spannend und deswegen labern wir auch nächste Woche weiter. So jetzt haben wir aber genug abmoderiert also, und zwar, tschüss.
Macht's gut.
Bye, bye.